Hallo, willkommen zurück zu Viking Tantra. Hier ist dein Podcast für authentischen Sex. Mein Name ist Sinan Huima, ich bin euer Showhost, bin meines Zeichens zertifizierter Tantra-Lehrer, praktiziere als Tantra-Masseur und tantrischer Escort-Callboy und bin zurück aus Berlin. Ja, eigentlich bin ich schon gestern wieder zurück gewesen. Ja, auch der Berliner Stopp fiel kürzer aus, aber trotz allem waren es 3 Termine von Donnerstag bis Samstagmorgen. Das war erfreulich. Ich war zwar nur kurz da, aber gleich 3 Termine, das war schön. Und wie auch letztes Jahr in Berlin, so keine wie die andere. Das haben wir doch generell, keine wie die andere. Nur dieses Mal auch von den Wünschen und vom Ablauf her. Also es war jetzt nicht mal so, dass da 3 Tantra-Massagen nach Schema, wobei Schema, es gibt ja kein Schema. Schwierig zu beschreiben, was ich da jetzt gerade meine, aber war auf jeden Fall, war schön dort. Und ich habe mich auch gerade mit einer der Damen hier noch unterhalten, weil sie ist aus der Gegend und wir haben gerade noch so ein bisschen über Berlin geplaudert. Ich hatte ja bis jetzt noch nicht die Möglichkeit, mir die Stadt anzusehen, sondern immer nur dort zu arbeiten. Bin aber jetzt gestern das erste Mal durchgefahren. Und liebe Berlinerinnen, Berliner und Berliners da draußen, ihr habt eine echt geile Stadt. Finde ich ziemlich cool. Und ich weiß nicht, ob ihr die App BlaBlaCar kennt. BlaBlaCar ist so eine Mitfahrgelegenheits-App. Da kann man quasi reinschreiben, hey, ich fahre am nächsten Samstag von Linz, Österreich nach Berlin, mache Stopp hier, hier, hier und da können Leute zu- und aussteigen. Die nutze ich gern. Und hatte jetzt quasi auch über BlaBlaCar einen Mitfahrer von Berlin bis Linz tatsächlich. Und mit diesem jungen Mann habe ich mich im Auto eigentlich die meiste Zeit über Essen unterhalten. Wirklich, also 4 Stunden haben wir über Essen geredet. Mindestens 2 davon über georgisches Essen. Ich bin jetzt angefixt und ich will irgendwo gut georgisch essen gehen. Aber wir haben uns dann auch mal ganz kurz so quasi über das Leben unterhalten. Da waren wir dann schon quasi fast schon am Zielpunkt. Über das Leben, Beziehungen, Ehe und so weiter. Und kam dann auch so ein bisschen zu sprechen auf das Thema Beziehungen generell und Eifersucht. Und ich sagte ihm dann, junger Mann, also der war deutlich jünger als ich, irgendwo Mitte 20, ich bin ja schon Ende 30. Oh fuck, ich hab's gesagt, zum ersten Mal. Und ich sagte ihm dann so, hey, wenn du von mir einen Tipp haben möchtest, einen gut gemeinten Ratschlag für Beziehungen, damit du glücklichere Beziehungen führst oder stressfreiere oder einfach nur harmonischere Beziehungen, sagte ich, leb Beziehungen ohne Eifersucht. Such dir eine Frau, die nicht eifersüchtig, oder Mann, weiß ich nicht, aber ich, in seinem Fall sagte ich, such dir eine Frau, die nicht eifersüchtig ist und lebe selbst ohne Eifersucht. Und ich verspreche dir, du wirst so viel weniger Stress und Sorgen und überhaupt Streit und sonstiges Diskussionen haben. Und dann kamen wir über dieses Thema kurz zum Sprechen auf eben so Konzepte wie offene Beziehungen, weil das ja von eifersuchtsfrei nicht mehr so weit weg ist. Und dann sagte er etwas, ein Satz, den ich mir jetzt quasi hier als Inspiration für das heutige spontane Thema nehme. Ich habe wirklich bis vor 20 Minuten nicht gewusst, worüber ich reden möchte. Er sagte, ja, Moral ist halt schwer abzuschalten. Und ich sagte zu ihm dann so, nein, nein, Moral ist ganz leicht abzuschalten. Moral aufrechtzuerhalten, das ist schwer, das erfordert Arbeit und Zwang und so weiter. Und er sagte, nein, nein, bei ihm ist das anders. Wir haben da nicht weiter darüber geredet, es blieb dabei. Er sagte quasi, für ihn ist es leichter, Moral aufrechtzuerhalten. Und dieser Satz, der blieb bei mir so ein bisschen hängen. Und ich erinnere mich an durchaus ein paar Themen, die da so überlappend hier auch im Podcast sind. wo ich immer über die Prägung von Eltern und Gesellschaft und Lehrern und so weiter und so fort sprach. Und dachte mir in diesem Moment so in mir drin, während wir dann wieder das Thema auf Essen wechselten, dachte ich so in mir drin ein bisschen nach. Wo kommt eigentlich diese verdammte Moral her? Sorry, ich meine das jetzt gar nicht, verdammt meine ich jetzt nicht negativ, sondern so dieses, wo kommt eigentlich diese verdammte Moral her? Wo kommt unser Moralgefühl her? Und warum kann ich mich mit dem, was dieser junge Mann als seine Moral identifizieren würde, warum kann ich mich mit dem so absolut gar nicht identifizieren? Warum ist diese Vorstellung von Moral für mich, warum hat das für mich nicht mal was mit Moral zu tun, sondern schlicht und ergreifend mit der Erwartungshaltung von anderen? Ist Moral jetzt tatsächlich das, was ich mir selbst gesetzt habe? Oder ist Moral das, was ich auch bei Sigmund Freud quasi als das Über-Ich identifiziert hatte? Woher kommt das? Und ich erinnere mich an so viele Situationen und Gespräche, wo es eben um so Themen wie offene Beziehungen, Polyamorie und Polygamie ging, in denen mir Leute speziell von der monogamen Seite sagten, ich war schon immer so. Ich bin so, das war schon immer so und ich war noch nie anders. Ich mir denke, das kann nicht stimmen. Das kann nicht stimmen. Denn wenn wir uns speziell unsere Kinder ansehen, wie die mit solchen Gedanken umgehen, dann ist da nichts davon zu sehen. Da gibt's sowas wie den monogamen Gedanken gar nicht. Ich meine, generell gibt es da keinen gamen Gedanken, aber wenn jetzt, sagen wir, ein Kind meint, mit jemandem Freund zu sein, spielen zu wollen oder vielleicht auch Bussis auszuteilen, Kinder, ich glaube, die erste Form von liebevoller Anerkennung, die Kindern beigebracht wird, ist, glaube ich, das Bussi. Und da lehne ich mich jetzt, glaube ich, nicht aus dem Fenster. Ich glaube, die erste liebevolle Geste, die ein Kind in seinem Leben lernt, ist das Bussi. Neben der Umarmung, aber ich glaube, das mit der Umarmung, das mit dem Festdrücken, das assoziieren Kinder gar nicht so als eine liebevolle Geste, besonders unser Kleiner, der macht das, glaube ich, eher, um uns zu strangulieren. Teilweise sogar sehr erfolgreich. Aber die erste liebevolle Geste, die ein Kind lernt, ist das Bussi. Gute Nacht, Bussi. Hast du mich lieb, Bussi? Ich hab dich lieb, Bussi. Das heile Bussi. Was für Bussis gibt's denn noch? Heile Bussi übrigens eines der wichtigsten Bussis, die man einem Kind beibringen kann. Aber ja. Aber wenn es jetzt darum ginge, wem gibt das Kind von sich aus freiwillig, ohne gedrängt oder gezwungen zu werden, freiwillig ein Bussi, dann gibt's da nicht einen Menschen. Da kriegt die Oma eins, die Mama, der Papa, die andere Oma, die Opas, der Freund, die Freundin. Alle kriegen irgendwo Bussis. Auch Freunde der Familie kriegen Bussis. Das ist gar nicht so ein Ding bei denen. Also kann es nicht so sein, dass die schon immer so waren? Kann nicht sein, dass jemand von Anfang an so war? Dass diese Vorstellung von Moral auch von Anfang an da war, wenn schon die Vorstellung von Monogamie nicht da ist und die Moral besagt ja auch einen gewissen Verhaltenskodex in Beziehungen. Was uns als Moral verkauft wird oder was uns als Moral vorgesetzt wird, ist nichts anderes als ein gesellschaftlicher Verhaltenskodex. Und während manche Dinge einer gewissen Grundmoral entspringen, ich weiß nicht, ob euch die goldene Regel etwas sagt. Die goldene Regel ist ja in allen Weltreligionen und Philosophien und Sekten und so weiter und so fort. Bei Sekten, ich klammern wir die Sekten mal aus, aber in allen Weltreligionen und Philosophien gilt die goldene Regel. Kennen wir alle, was du nicht willst, dass man dir tu, das füge auch keinem anderen zu. Oder wie es Kant damals als den kategorischen Imperativ ähnlich formuliert hatte, so handle nur nach jenen Maximen, welche du als allgemein rechtens erachten kannst. So, tu nur das, wo du sagst, das sollten alle so tun. Das ist unsere Vorstellung von Moral. Das bezieht sich eben auf unseren gesellschaftlichen Umgang, das bezieht sich auf den Umgang mit Recht und Ordnung, mit Gesetzen, die halt dafür sorgen, dass wir nicht in absolutem Chaos versinken und uns gegenseitig die Köpfe einschlagen. Aber es bezieht sich auch auf ganz normalen zwischenmenschlichen Umgang und natürlich auch auf Beziehungen. Aber wo kommt das alles her? Sind wir wirklich so, kommen wir auf die Welt und denken uns, ja, ich möchte jetzt so diese Moral, ich werde jetzt diese Moral leben. Und mir bleibt nur eine Antwort, mir bleibt nur eine Einsicht zu sagen, nein, das ist nicht von Natur aus so. Das ist etwas, das wird uns anerzogen. So funkt, das, dafür ist Erziehung da. Das ist es ja, was es ja heißt, in Erziehung von Kindern. Du möchtest das Elternteil dein Kind zu einem guten Menschen erziehen. Ist doch oft der ehrlichste Wunsch. Wir wünschen uns, unsere Kinder zu guten Menschen zu erziehen. Natürlich gibt es da draußen auch jene, die da ein bisschen ehrgeiziger sind oder vielleicht zielgetriebener, die sagen, ja, ich will mein Kind, dass mein Kind unbedingt irgendwie steil Karriere macht, Arzt wird oder Ingenieur oder weiß der Geier. Aber das ist aus meiner Perspektive schon ein bisschen zu viel Kontrolle und zielgerichtet Erziehen des Kindes. Wo bleibt da der Freiwille? Aber wenn wir es jetzt mal runterbrechen auf den ehrlichsten Wunsch, den ein Elternteil haben kann, ist, ich wünsche mir, mein Kind zu einem guten Menschen zu erziehen. Aber was ist ein guter Mensch? Oder besser gesagt, wer bestimmt denn im Rahmen dieser Erziehung, wie ein guter Mensch sich zu verhalten hat? Die Eltern. Folglich ist das, was besagtes Kind als moralische Richtlinie ins Leben mitbekommt, automatisch Prägung durch die Eltern. Es kann also niemand von sich behaupten, dass die Art und Weise oder dass das Moralverständnis von einem selbst ganz natürlich entstanden ist. Das ist faktisch unmöglich. Denn wir alle bekommen als moralischen Kompass von unseren Eltern erzogen, was sie als guten Menschen erachten. Und daran ist jetzt mal nichts Schlechtes. Und es wäre doch ein schöner Gedanke und eine schöne Hoffnung zu sagen, dass die Welt vielleicht mal bevölkert ist von guten Menschen, die sich auch alle so verhalten. Nur warum ist es dann nicht so? Warum gibt es so viele blöde Penner auf der Welt? Warum gibt es so viele Gewalttäter, Mörder? Warum gibt es Menschen auf der Welt, die komplett aus der Reihe tanzen, sich von allem abgrenzen und absondern? Warum gibt es jene, die mit den Moralvorstellungen der Gesellschaft brechen, so wie mich? Nun, weil, so gut es Eltern auch meinen, es ja nichts anderes als ein gewisser Richtwert ist. Und ab dann entscheiden wir selbst. Das ist das, warum ich zu diesem jungen Mann sagte, Moral ablegen geht ganz leicht. Moral ablegen fängst du damit an, indem du deine eigene schaffst. Indem du dir die Welt ansiehst, in der du bist, die Welt betrachtest, dass das, was sie ist, die Menschen, die darin sind, die Menschen, die dich umgeben, dich in deinem Leben begleiten, und mal wirklich in dich selbst hineinhörst. In dieser Welt, so wie sie funktioniert, so wie sie tickt, so wie ich fühle, so wie ich lebe, so hier in diesem Moment. Was kann ich tun, damit ich einen Spiegel sehe und sage, ich sehe einen guten Menschen? Und hängt das wirklich mit den Dingen zusammen, die mir gesagt wurden? Ich übertreibe es jetzt wirklich, wenn jetzt die Moral sagt, ich soll nicht einfach random Leuten eine Ohrfeige verpassen und ich in dem Moment das Gefühl verspüre, jemanden random eine Ohrfeige zu verpassen und ich mir denke, ja gut, ein guter Mensch würde jetzt nicht einfach wahllos Leuten eine Ohrfeige verpassen, dann kann ich sagen, ja, das übernehme ich in meinen eigenen Kodex, in meinen eigenen, wenn man so will, moralischen Kompass. Aber wenn ich jetzt sage, die Vorstellung von Monosexualität in Beziehungen. Was hat das mit gutem Menschsein zu tun? Warum macht es mich zu einem guten Menschen, wenn ich nur mit einer Person Sex habe? dann kann ich das ganz getrost aus meinem persönlichen Moralkompass löschen. Jetzt werden sich viele denken, ja, das sagt sich so leicht. Es ist auch so leicht. Ganz ehrlich. Der einzige Grund, warum es nicht leicht ist, ist, wenn ihr euch an den alten Moralkompass, der euch vorgegeben ward, festklammert. Wenn ihr euch daran festhaltet und sagt, nein, 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 das will ich gar nicht, dann ist es schwer. Dann werdet ihr das auch nicht können. Dann werdet ihr daran festhalten, darin feststecken. Aber wenn ihr sagt, ihr wollt euch dem öffnen, ihr wollt euer Leben, eure Beziehungen, eure Denkweise im Rahmen von Beziehungen diesen Dingen öffnen, dann ist das eigentlich ganz einfach. Denn das Loslassen einer solchen moralischen Vorstellung und das Annehmen einer neuen ist eure Entscheidung. Und nein, das ist jetzt nicht so ein, ja, du musst nur positiv denken, dann ist die Depression auch weg. Nee, so ein Bullshit ist das nicht. Nein, nein. Aber eine Depression ist eine Krankheit. Das ist etwas, wo ein Mensch tatsächlich leidet. Moralische Vorstellungen ist einfach nur, was euer Umfeld, eure Eltern und die Gesellschaft euch sagen, dass sich gehört. Wenn ich aber mal aufhöre, mein Leben danach zu leben, was meine Eltern und das Umfeld und die Gesellschaft denken und wollen und sich wünschen, wenn ich mal aufhöre, jeden Schritt meines Lebens danach zu richten, was wohl andere Leute von mir erwarten würden. Wenn ich anfange, mein Leben, jeden Schritt meines Lebens danach zu richten, was will ich? Was wünsche ich mir gerade? Und wie kann ich sagen, okay, ich bin gut und richtig, so wie ich bin, und ich fühle mich glücklich, ich fühle mich erfüllt, ich fühle mich sexy, ich fühle mich schön und es passt alles. Wenn ich mal anfange, diese Entscheidungen für mich zu treffen, dann ist es ganz einfach mit der Moral. Dann ist es absolut einfach. Aber wenn ihr noch immer glaubt, dass das Festhalten an diesen Moralvorstellungen, dass es so schwer ist, da loszulassen, dann weil ihr selber klammert. Dann, weil ihr euch selber daran festhaltet. Klingt jetzt echt so wie so ein komischer Heilsbringer oder so dieses, ja, du musst nur loslassen. Es gibt Themen, wo ich sage, da sind solche Leute echt einfach nur, ja, was ist das richtige Wort? Da würde ich mich einfach nicht auf dieses Gelaber einlassen, weil wenn jemand mir sagt, du musst nur positiv denken, dann ist der Krebs geheilt. Ja, das ist einfach nur brandgefährliche Scheiße. Wenn mir jetzt jemand sagt, du musst nur positiv denken, dann ist die Depression geheilt. Brandgefährliche Scheiße. Wenn mir jetzt aber jemand sagt, hey Junge, du hältst an einem Muster fest, das nicht dein eigenes ist. Und nichts in dieser Welt außer dir selbst hindert dich daran, anders zu tun, anders zu handeln, anders zu leben. Nehmen wir ein ganz anderes Beispiel. Vielleicht ist das sogar greifbar für euch, weil ich ja vorhin über Essen sprach. Ich war früher Zeit meines Lebens ein so eingefleischter, Wortwitz, Fleischfresser. Ich war einer von diesen Fleischessern, der von sich selbst sagte, ich hätte gern Fleisch mit Fleischbeilage und am besten mit Fleisch umwickelt. So habe ich früher mein Essen bestellt. Und ich sagte auch einst, ich würde mir nie, nicht mehr im Traum vorstellen können, mit einer Frau eine Beziehung zu führen, die Vegetarierin oder Veganer ist. Kam für mich nicht in Frage. Jetzt habe ich meine liebe Verena mittlerweile sogar geheiratet. Und die hat ihren Fleischkonsum mehr und mehr runtergeschraubt. Die hat ihren Fleischkonsum so weit runtergeschraubt, dass sie irgendwann sagte selbst, sie lebt jetzt vegetarisch, vegan. Sie probiert so oft vegan zu leben wie möglich, aber präferiert wird halt bei uns zu Hause vegetarisch gekocht. Ja. Der Sinan von damals, der hätte das ums Verrecken nicht angenommen. Keine Chance. Der hätte daran festgehalten, zu einem Essen gehört Fleisch und im Essen muss Fleisch sein und wohlgemerkt Auch Sinan von damals, Essen muss immer warm sein. Kaltes Essen gab es für den alten Sinan nicht. Wer kalt isst, das ist kein Essen. Kaltes Essen ist kein Essen. Also sowas wie eine Jause oder so eine Bowl, wo manche Sachen warm sind, manche kalt sind. Das hätte sich der Sinan von damals nicht vorstellen können. Und daran habe ich festgehalten. Daran habe ich krampfhaft festgehalten. Und wenn irgendjemand meinte, mir damals was Vegetarisches vorzusetzen, bin ich erst recht auf die Suche gegangen nach einem extra fleischigen Fleischgericht. Weil ich daran festhielt. Nein, ein Essen muss Fleisch haben. So habe ich damals gedacht. Und ich hielt wie ein Berserker daran fest. Das war mein Glaubensgrundsatz und da wollte ich nicht runtersteigen. Egal wie oft man versuchte, mir was Tolles, Vegetarisches oder Veganes vorzusetzen, ich hätte mir lieber die Zunge abgehackt, als zuzugeben, dass das gut schmeckt. Weil ich so krampfhaft daran festhielt. Aber auch ich wurde älter, wurde offener. Auch meine Geschmackspalette hat sich auch erweitert. Das passierte rund um den 30. Geburtstag. Ich fing an, neue Geschmäcker für mich zu entdecken. Wein zum Beispiel hatte ich früher nie getrunken. Bier habe ich früher nie getrunken. Gegessen habe ich zum Beispiel früher, ich habe nie Paprika gegessen, fand ich ekelhaft. Heute mag ich Paprika total gern, in verschiedensten Variationen. Ich fing an, neue Geschmäcker für mich zu entdecken. Und eben als Verena anfing, weniger und weniger Fleisch zu essen, auch weniger Fleisch zu kochen und mir dann quasi den Entschluss präsentierte, nein, ab jetzt kocht sie primär vegetarisch oder auch vegan. Sie schreibt auch gerade im Chat, sie hat mir auch Sachen ins Essen geschummelt. Hat sie, immer wieder mal. Aber diese Entscheidung, dieses vegetarische Essen, war plötzlich ganz leicht. Es war in diesem Lebensabschnitt von mir, wo ich jetzt halt wusste, wie leicht es ist, alte Muster einfach mal loszulassen und zu sagen, okay, ich gebe dem Ganzen eine Chance, ich gucke mir das an, ist das für mich? Ich probiere das mit vollem Bewusstsein, ich lasse mich da jetzt mal ein, all in und gucke mir das an. Und im Falle des Essens habe ich halt festgestellt, Verena kann verdammt geiles vegetarisches und veganes Zeug kochen. Manche der Sachen sind mittlerweile unter meinen absoluten Lieblingsgerichten gelandet, ja, wo ich sagte, da freue ich mich aus ganzem Körper drauf. Ja. Aber das hätte sie nun von früher nie angenommen. Warum? Einfach nur, weil er selbst absolut nicht loslassen wollte von seiner Vorstellung, so und nicht anders. Und ja, das ist das Gleiche mit der Moral und mit der Vorstellung, wie Beziehungen zu laufen haben. Moral ablegen oder Moral umdenken, Moral neu formulieren für sich selbst ist wirklich einfach. Man muss nur loslassen und sich dann eben auf etwas Neues einlassen. Heißt ja nicht, dass man dabei bleiben muss. Man kann ja immer noch zurück und sagen, okay, nee, hat mir jetzt nicht so gefallen. War mal ein Exkurs für ein halbes Jahr oder ein Jahr. Nee, jetzt nicht primär auf die Monogamie allein bezogen. Kann ja sein, dass ihr mal, keine Ahnung, Ink probiert oder sonst was. Oder ihr sagt, da, es geht jetzt nicht ums Öffnen der Beziehung, sondern lasst uns einfach mal flirten. Lasst uns mal okay sein damit mit Flirten. Muss ja nichts passieren raus. Ja. Aber dann sieht man, wie fühlt sich das an? Wie fühlt sich das Leben an? Wie fühle ich mich in meiner eigenen Haut? Aber es steht uns halt oft der eigene Schädel im Weg. Das eigene Ego. Das Klammern eben an diese Muster, die uns Mama, Papa, Onkel, Tante, Oma, Opa und die Gesellschaft und Lehrer und so weiter allesamt beigebracht haben. Damit wird's halt nix. Aber Moral? Ich fand diese Aussage, wie gesagt, die Aussage von ihm in dem Moment, ich habe es nicht weiter kommentiert, aber als er sagte, ihm fällt es leichter, Moral aufrechtzuerhalten, als sie loszulassen. Und da habe ich echt mal kurz überlegt, wie Moral für mich früher aussah. Und ich musste echt verstehen, das war knochenharter Job. Das war echt Arbeit, mich da einzufügen. Chatnachricht. Komischerweise hatte ich immer mehr Spaß am Flirten, solange ich verheiratet war damals. Und was hatte ich ein schlechtes Gewissen? Nur warum? Ist doch nichts dabei. Ja, was ist schon wirklich? Jetzt reden wir mal kurz. Nur flirten allein. Nur flirten allein. Was ist schon dabei? Ein schönes Gespräch, ein netter Flirt, ein bisschen Schäkern hier, Schäkern da, ein Kompliment, ein heißer Blick, diese kleinen Sachen. Da ist doch nichts dabei. Nichts. Und doch machen so viele Menschen einen riesen Hehl schon ums Flirten. Oh, es bleibt ja nicht beim Flirten, das geht ja dann. Nein. Muss nicht. Muss nicht. Aber wenn ich wirklich zurückdenke an die Zeit, wo ich meinte, ich müsste noch vorgeben, monogam zu sein. Und ich sage bewusst vorgeben, monogam zu sein. Und ich merkte schon mein ganzes Leben, dass das eigentlich nichts für mich ist. Aber ich lebte halt dann in dem Gedanken, dass ja, dass das, wie ich denke und wo ich fühle, dass für mich eigentlich der richtige Weg wäre, dass das krank ist. Und so wird es einem ja kommuniziert, so wird es einem verkauft. So zu denken, so zu leben, diese Art von Beziehung anzustreben, ist ja krank. Also habe ich mich verstellt. Also habe ich diese Vorstellung von Moral, so wie sie uns beigebracht wurde, habe ich aufrecht gehalten. Und fuck, war das viel Arbeit. Das war so scheiße viel Arbeit. Das war so viel Unterdrückung, so viel Verbiegen, Verzerren, Verstellen und sich eigentlich gar nicht wohlfühlen in der eigenen Haut. Und überlegt mal, Arbeit zu machen, während man eigentlich sich nicht wohlfühlt. Arbeit zu machen, wo man weiß, das ist eigentlich nicht das, was ich will, aber ich muss das jetzt machen, weil es wird von mir erwartet. Das ist furchtbar. Wenn man jeden Tag alle Energie und alle Konzentration auf etwas, in etwas hinein investiert, wo man genau weiß, ich will das eigentlich gar nicht und ich will da eigentlich gar nicht hin, aber ich muss, weil sonst bin ich der Arsch, sonst bin ich krank, sonst bin ich, keine Ahnung, was auch immer. Ich bin schuld, dass die Beziehung dann zugrunde geht und ich verliere meine Beziehung, meine Freundin, alles, weil ich so seltsam bin. Weil, ja. Chatnachricht, das ist verdammt mega anstrengend und energieraubend. Ja, absolut energieraubend. Weil man sich auch nirgendwo aufladen kann. Weil man in diesem System, für das man Energie investiert, sich ja nicht wirklich wohlfühlt. Man klammert sich dann an die. Beim Zuhören schüttelt es mich. Ja, kann dich ruhig schütteln. Es war auch echt keine geile Zeit. Und das ist kein Vorwurf an meine Ex-Beziehungen, und damit meine ich alle meine Ex-Beziehungen, sondern ich war der felsenfesten Überzeugung, das muss so sein. Ist mir so beigebracht worden. Moral und so. Und jetzt lebe ich in einer offenen Ehe, wo ich von Anfang an nie ein Geheimnis drum machen musste, wie ich denke. Wo ich von Anfang an auch immer wieder sagen konnte, wenn ich jemanden scharf finde oder begehrenswert, wo ich von Anfang an auch Verena auf den Tisch gelegt habe, so, du, Sex und Liebe, das sind für mich zwei Paar Schuhe und Monogamie ist Bullshit. Und ich musste ihr nie irgendwas vormachen. Aber nein, das macht es deswegen nicht, weiß Gott, wie einfach in einer offenen Beziehung oder auch in Polygamie, Polyamorie ist Kommunikation die Arbeit. Kommunikation, Kommunikation, Kommunikation. Und das ist auch ein ordentliches Stück Arbeit. Aber jetzt kommt der springende Unterschied. Es ist Arbeit für eine Form der Liebe, der Beziehung, wo ich auch sein will. Für eine Form der Liebe und Beziehung, wo ich mich wohl und geborgen fühle und wo ich mich auch aufladen kann. Und zum Thema Aufladen werdet ihr dieses Monat, ich glaube, ist es schon nächste oder übernächste Woche, die Folge, wo ich euch über mich was erzählen möchte. Da werde ich euch vermutlich auch, ich weiß nicht, ob das in die Folge dann alles reinpasst, ob die so lang werden kann. Welchen Stellenwert zum Beispiel auch Sex für mich hat an sich und wie ich mich an Sex auf oder Sexualität auflade. Und da zählt vieles dazu, nicht einfach nur der Sex selbst, sondern eben auch sexy Flirts und so weiter. Komme ich noch dazu in dieser. Wird ein ziemlicher Deep Dive auch in meine Psyche und meinen Verstand. Chatnachricht. Reine Neugier. Kommuniziert ihr auch euren Eltern gegenüber die offene Beziehung, obwohl ja daher also ein Stück weit aus der Erziehung diese Moralvorstellung Monogamie kommt? Mittlerweile wissen alle unsere Eltern Bescheid. Also meine Eltern wissen es mittlerweile auch. Verenas Mama war relativ früh eingeweiht. In erster Linie, weil wenn wir auf irgendeine Party oder sowas gingen, blieb der Sohnemann in erster Linie bei der Oma zu Hause, weil die im selben Haus wohnt. Und da war es halt, es war uns zu blöd, uns da irgendeinen Scheiß auszudenken, zu sagen, ja, hey, wir haben gemeinsam eine Tagung. Das ist einfach zu blöd. Die, vor allem meine liebe Schwiegermama ist auch voll, eine meiner Follower auf Instagram. Also, wenn es die nicht mitbekommen hätte, dann hätte sie nicht zugehört auf meinem Kanal. Nee, ja, also wir, es ist jetzt nicht so, dass wir es unseren Eltern auf die Nase binden, aber sie wissen es zumindest. Und es ist auch gut so. Und erstaunlicherweise kam da nie was. Außer quasi, dass wir wissen müssen, wie wir unsere Ehe leben wollen. Aber streng genommen, auch unsere Eltern, woher haben die ihre Moralvorstellungen? Von deren Eltern. Und woher haben es die von deren und von deren? Wir übernehmen Moralvorstellungen, die über Generationen überliefert worden sind, von Menschen, die schon lange nicht mehr auf der Welt sind, aus einer Zeit, in der wir alle nicht mehr leben. Die Moralvorstellungen, die wir heute als gegeben annehmen, sind aus Zeiten entstanden, in denen wir heute nicht mehr leben. Pest, Cholera und Mord und Totschlag herrschten damals auf den Straßen, bei den USA ist das jetzt auch nicht mehr so weit. Nee, also ganz ehrlich, Leute, die Vorstellung von Moral, Anstand, Ethik und weiß der Geier, es gibt vieles, wo ich sage, bei uns im sozialen, gesellschaftlichen Umgang, wo ganz simple goldene Regel. Ich will nicht getötet werden, also töte ich niemanden. Ich will niemanden in die Fresse hauen, also hau ich. Also ich will nicht, dass mir jemand einfach in die Fresse haut, also hau ich niemanden in die Fresse. Ich will auch nicht, dass mir jemand das Auto klaut, also klau ich niemanden das Auto. Was du nicht willst, dass man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. Aber ich hätte sehr gern, dass mich jemand befriedigt und mir schöne Komplimente macht. Ich habe es sehr gern, wenn jemand mich sexy findet und berühren möchte. Also warum nicht auch dieses Gefühl teilen gehen? Denn das ist etwas, was ich durchaus gerne teilen möchte. Ja, Moralvorstellung. Witzige Geschichte mit dem Ganzen. Es wäre eigentlich gar nicht so kompliziert. Aber ja, eben, wir halten unnötigerweise dran fest. Ja, gar nicht so das lange Thema, aber ich finde trotzdem ein schönes Thema, das man auch mal sich auf der Zunge zergehen lassen, beziehungsweise mal durchdenken kann. Hat auch ein bisschen was mit dem Gedankenexperiment zu tun, dass der polygamen Erziehung, wie die Welt aussehen würde, wenn wir anders erzogen worden wären, fällt da genau rein. Wenn wir anders erzogen worden wären, dann hätten wir auch ganz andere Moralvorstellungen. Und Moralvorstellungen, die wir jetzt haben, die uns anerzogen wurden, lassen sich leichter ablegen, als wir glauben. So das Fazit dieses Gedankens gerade eben. Nun, organisatorisches, liebe Leute, ich bekomme bereits die ersten E-Mails, die mit dem Betreff Sammelepisode reinkommen. Es folgt Ende des Monats eine Sammelepisode, wo ich eure E-Mails und Geschichten vorlesen möchte. Wenn ihr eine Geschichte oder ein Feedback oder irgendetwas habt zu einem der Themen, die ihr hier im Podcast mal gehört habt, sei es ein top aktuelles oder eins von den alten Themen, wo ihr sagt, hey, Sinan, da wüsste ich noch was dazu oder da möchte ich gerne mal meinen Senf dazugeben, schickt mir eine E-Mail an viking.tantra@gmail.com mit dem Betreff Sammelfolge, damit ich weiß, dass das da dazugehört. Und dann lese ich die in dieser Sammelfolge auch wirklich vor, spreche gern drüber. Und auch Ende dieses Monats folgt eine Folge über mich, über die Herkunft meiner Eltern und auch meine eigene, wie ich hier in Österreich aufgewachsen bin und so weiter. Und so. Werdet ihr ein bisschen mehr über mich erfahren. Und ja, die Tour geht weiter. Liebe Leute da draußen, Frankfurt sieht aktuell sehr gut aus. Ich habe noch ein paar Plätze frei. Macht sie gerne voll. Liebe Leute da aus dem Raum Frankfurt, meldet euch, es sind wirklich noch ein paar Plätze frei. Ich würde mich freuen, wenn ich in Frankfurt vielleicht wirklich mal wieder alle Tage voll bekomme. Und mein Sorgenkind Hamburg. Hamburg, liebe Hamburger und Hamburgerinnen, beziehungsweise ich habe schon wieder vergessen, wie das da heißt, wo ich da eigentlich hin will. Das ist da irgendwo da südlich von Hamburg, irgendwo. Ich habe das hier irgendwo stehen. Und natürlich meine Notizen gerade nicht zur Hand. Aber auf jeden Fall, Hamburg macht mir gerade ganz, ganz, ganz groß Zahnschmerzen. Denn in Hamburg hat sich nur eine Person gemeldet. Und das ist zu wenig. Sittensen heißt das, Lüneburger Heide. Jetzt habe ich die Notiz gefunden. In Hamburg hat sich bis jetzt nur eine einzige Person gemeldet. Wenn es bei dieser einen Person bleibt, dann muss ich Hamburg leider canceln oder mir überlegen, ob ich nicht irgendetwas anderes in Hamburg zu tun hätte, was ich damit kombinieren kann. Aber so geht's leider nicht, liebe Leute. Tut mir leid. Aber also Hamburg ist gerade echt mega auf der Kippe. Die Stuttgarter Gegend, also das, na, da Baden-Württemberg, das sieht noch immer gut aus. Da haben sich auch schon einige gemeldet. Bitte gerne auch mehr. Aber ja. Hamburg ist gerade so ein bisschen mein Sorgenkind, wollte ich euch unbedingt noch sagen. Also liebe Hamburgerinnen, Hamburger, Hamburger da draußen, bitte meldet euch für die Tour. Seid dabei. Ansonsten, ja, ihr könnt Podcast-Clan-Mitglied werden, indem ihr auf www.vikingtantra.com einen Account anlegt und euch für den Podcast-Clan anmeldet. Kostet euch 5 € im Monat, dann könnt ihr hier mit den Aufzeichnungen live dabei sein, live mitchatten. Oder wenn ihr sagt, ihr wollt mein Projekt einfach so unterstützen, ohne dass ihr im Podcast dabei seid, könnt ihr das auch machen. Entweder mit einem monatlichen Abo oder ihr spendet über meinen Spenden-Button. Jetzt habe ich das auch mal wieder gesagt. Jetzt können die Leute da draußen sagen, ja, er hat mal wieder Werbung gemacht. Juhi. Hier schreibt jemand, das hier dabei sein macht ihre Spaß. Nicht immer. Manchmal ist es doch sehr heftig. Manchmal sind die Themen gar nicht so leicht verdaulich. Hatten wir auch schon, dass hier abgebrochen wurde bei das Thema. Meistens, ja. Je mehr, je besser. Ja, je mehr Leute da sind, umso schöner auch der Austausch. Hier im Chat herrscht eigentlich immer ein sehr schöner, reger Austausch. Ja, ansonsten, was wollte ich euch noch sagen? Irgendwas wollte ich euch noch da lassen, aber jetzt ist mir runtergefallen. Ich habe echt auch ein bisschen Kopfschmerzen heute, ganz leicht gerade. Aber ich habe viel zu wenig getrunken. Verena wird jetzt gleich sagen, ja, sage ich dir immer. Aber ja, das war's fürs heutige Thema. Ah ja, aber auch gerne Filmvorschläge per E-Mail oder per Chatnachricht. Ich nehme auch gerne Filmvorschläge entgegen. Suche auch noch immer, hier auch noch eine Anmerkung, ich suche noch immer eine Person, die sexsüchtig ist, also nymphoman ist, vorzugsweise sogar diagnostiziert, die mit dieser Diagnose, mit dieser Sucht auch lebt und mit den Schwierigkeiten dieser Sucht auch lebt. Ich hatte ja hier im Interview schon jemand aus dem asexuellen Spektrum und ich hätte gern einen Interviewgast, präferiert weiblich, aus der Seite der Nymphomanie bzw. Sexsucht. Warum weiblich? Weil ich da mit einem fruchtbareren und besseren Gespräch rechne, so ehrlich will ich sein. Denn ich habe vor einiger Zeit ein Interview gesehen mit einem sexsüchtigen Mann. Und das war, weiß nicht, man soll ja schließlich nicht alle über einen Kamm scheren, aber dieses eine Gespräch hat bei mir einfach einen ganz komischen Nerv getroffen. Ich sagte, ich würde dieses Gespräch trotzdem lieber mit einer Frau führen. Auch, vor allem auch, um die weibliche Perspektive zu sehen und den Umgang damit, weil unsere Gesellschaft hier gerade eine Frau, die übertrieben, aus der gesellschaftlichen Perspektive, übertriebene Sexlust empfindet, das ja erst recht als etwas Verderbliches, Verwerfliches sieht. Wenn ein Mann sexsüchtig ist, dann denken sich, glaube ich, auch die meisten, ja, ist halt ein Mann. Sind die nicht alle sexsüchtig? Bei einer Frau ist es dann trotzdem nochmal was anderes. Drum würde ich einen weiblichen Gast, einen weiblich gelesenen Gast bevorzugen zum Thema Sexsucht bzw. Nymphomanie im Interview. Würde ich mich noch mega freuen. Gerne auch weitersagen, falls jemand kennt. Die Interviews finden anonym statt. Ihr wisst auch von heute, die Dame bei der Asexualität ist ja auch bis heute nur Miss Grey. Niemand weiß ihren Namen, niemand weiß ihre Identität. Und das wird auch so bleiben. Lieben Gruß an dich an dieser Stelle, falls du überhaupt noch in meinen Podcast reinhörst. An euch alle da draußen. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Danke, dass ihr da wart. Danke, liebe Podcast-Clan-Mitglieder. Und bis zum nächsten Mal wünsche ich euch allen, wie immer, Liebe, Leidenschaft und Sex. Thank you.